Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Am letzten Montag wurde der Tag der internationalen Pressefreiheit begangen, mit vielen Berichten darüber, wie diese Freiheit gefährdet ist und wo oder kaum vorhanden ist. Deutschland wurde in dem jährlichen Bericht der Reporter ohne Grenzen in diesem Jahr herabgestuft von Platz 11 auf Platz 13. Als Grund wird die vielfache Behinderung und Bedrohung von Journalisten auf Demonstrationen der Querdenker etwa genannt, die eine Berichterstattung erschweren oder unmöglich machen. Die Pressefreiheit ist ein hohes Gut, deshalb freuen wir uns heute besonders auf unseren Gast, um an ganz konkreten Beispielen zu erfahren, was diese Pressefreiheit bedeutet. Birgit Emnet ist bei uns. Gerade hat sie den renommierten Wächterpreis der Tagespresse erhalten. Guten Abend, Frau Emnet.
Guten Abend. Und
herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Dank.
Mit dem Wächterpreis ausgezeichnet werden Journalisten, die durch ihre Arbeit als Wächter der verfassungspolitischen Funktion der Tagespresse in besonderem Maße entsprechen, indem sie Missstände aufdecken und behandeln oder sachfremde Einflüsse auf die Presse offenlegen. So heißt es auf der Homepage der Stiftung, die den Preis verleiht. Glückwunsch an dieser Stelle auch an Ihre Co-Preisträger Olaf Sträubig und André Dommes und an den Chefredakteur des Wiesbadener Kurier Stefan Schröder, der Ihre Arbeit unterstützt hat. So, lange Vorrede, Frau Emnet. Viele Leser haben ihre Berichte im Kurier zu den Vorgängen im gemeinnützigen Wohlfahrtsverband AWO mit großer Spannung verfolgt, aber wohl nicht allen ist das Thema geläufig. Wofür genau sind Sie ausgezeichnet worden?
Ja, wir sind ausgezeichnet worden dafür, dass wir, nachdem in Frankfurt die ersten Berichte in der Frankfurter Neuen Presse kamen, dass da in Frankfurt Unregelmäßigkeiten passierten und auch schon Bezüge auf Wiesbaden, den hiesigen Kreisverband, über die Personen, die es betroffen hat, nämlich vor allem das Geschäftsführer-Ehepaar, war uns bekannt geworden über diesen Bericht. Und ich habe im Rahmen von Recherchen, die schon vorher in Wiesbaden liefen, in der Kommunalpolitik, über den sogenannten kommunalpolitischen Skandal oder Affäre, hatte ich schon den Namen Richter gehört, also des Geschäftsführer-Ehepaares, dass die halt, sagen wir mal, einen sehr opulenten Lebensstil hätten. Und das zusammen mit dieser Berichterstattung, mit den Geldflüssen und den Doppelfunktionen hat uns dann in die Richtung sowieso schon gebracht, dass wir das näher uns beleuchten sollen. Dann, dass es so sich dann entwickelt hat, dass es so eine Dynamik aufgenommen hat, das war mir am Anfang nicht klar. Also dass es dann ein Komplex wird mit so vielfältigen Aspekten und ein System der Selbstbereicherung aufgedeckt wird, also auch durch unsere Arbeit hier in Wiesbaden, in Frankfurt waren noch andere Kollegen an dem Thema dran. Also das war dann letztendlich ausschlaggebend, dass wir die Situation aufgedeckt haben, beschrieben haben und auch, dass es auch Konsequenzen gab. Also, dass es nicht einfach wie bei manchen, erlebt man in der langen journalistischen Laufbahn, bei manchen politischen Aspekten oder Geschichten, dass das dann relativ schnell wieder zur Tagesordnung übergeht. Das war zwar intendiert worden von der damaligen Führung, aber das hat nicht geklappt, auch weil wir beharrlich blieben und auch, muss ich dann sagen, zu einem solchen investigativen Journalismus gehören auch immer die Informanten, die zunehmend Vertrauen gefasst haben, sich gemeldet haben, Unterlagen uns durchgesteckt haben, sodass wir auch immer mehr Boden unter den Füßen bekamen und wussten, dass wir richtig lagen.
Sie haben das alles jetzt schon sehr schön zusammengefasst und jetzt wollen wir mal ins Detail gehen. Nochmal zu dem Anfang. Wo ist der Punkt, dass man sagt, ja, das könnte was sein? Das ist eine interessante Recherche.
Es war eigentlich schon die Anfangsrecherche, die allererste, mit meinen ersten Fragen an die Geschäftsführerin, die Frau Richter, die schriftlich gestellt wurden und erstmal nicht beantwortet wurden, unter Hinweis, dass er erstmal mit dem Anwalt und Krankheitsfall in der Familie und so weiter, dass sie erst mit dem Anwalt Rücksprache nehmen will. Und das war ein renommierter Wirtschaftsstrafrechtler in Wiesbaden. Und im Prinzip ist es eigentlich schon ein bisschen komisch, dass gleich auf Anfragen, die möglicherweise völlig harmlose Hintergründe erfragen, wenn die wirklich harmlos wären, also dass man gleich so reagiert.
Also verdächtig.
Das ist so der erste Verdachtsmoment, den man so als erfahrene Journalistin, muss ich mal sagen, nach über drei Jahrzehnten hat. Und dann gab es auch gleich ein Gespräch im Garten des Anwalts auf informeller Ebene mit der eindeutigen Zielrichtung, dass man eine Berichterstattung eigentlich von vornherein verhindern will oder sie zumindest so abschwächt, dass da gar keine Fragen in die Richtung weitergestellt werden. Es waren auch in der Vorstellung nicht des Anwalts, der hat sich zurückgehalten, der ist ja Profi, aber der Geschäftsführerin waren Brüche. Und manchmal hat sowas durchgeblitzt und irgendwie, also ich weiß nicht, ist es ein Instinkt oder sind es auch ein bisschen Ungereimtheiten oder doch Ausflüchte, die man spürt das. Und trotzdem war der erste Artikel noch ein bisschen verhalten, aber der Kommentar war schon, die AWO muss mehr machen als kosmetische Bereinigung. Die muss eigentlich damals mit diesen Doppelfunktionen, das war ja erst der Anfang, aufräumen. Und dass da noch so viel mehr dahinter kommt, hätte ich damals noch nicht gedacht. Aber der Kommentar war eigentlich schon, muss ich im Nachhinein sagen, da habe ich eigentlich schon in die Richtung gezielt, dass es einfach nicht mit Kosmetik geht. Und so war das.
Also Sie hatten Ihren Anfangsverdacht und was haben Sie dann gemacht? Wie sind Sie an Informationen gekommen?
Ja, das ist dann, die eigentliche Arbeit geht dann los. Also der allererste Bericht war ja aufgrund eines Gesprächs. Dann habe ich begonnen zu recherchieren und da muss ich noch erwähnen, dass mir Unterlagen zugespielt wurden, auch aus Frankfurt. Die Frankfurter Neue Presse hat ja zuerst berichtet. Und das war der Kollege Daniel Gräber, der selbst nach Karlsruhe ging und nicht mehr so weitermachen konnte. Und der hatte Unterlagen bekommen von Informanten und er hat dann welche nach dem ersten Artikel mir welche weitergeleitet, die ich dann hatte. Aber da muss man, was fängt man damit an? Was sagt einem das, wenn man zum Beispiel Zahlen hat über einen Mitgliederpool, wo Gelder verschoben werden? Das kann vielleicht eine legale Sache sein, ist vielleicht eine ganz normale, praktikable Sache zwischen zwei Kreisverbänden, dass die Personal austauschen und Löhne und Gehälter hin und her schieben, dass das eigentlich ein Konstrukt war, um, sagen wir mal, übergebührliche Vergütungen zu verdecken und auch Zusatzverdienste für einen Kreis von Erwählten, das war nicht direkt klar. Also habe ich dann, und das ist dann die Recherche, einen Steuerfachmann, das war ein Professor aus Wiesbaden, den habe ich, weiß ich noch, an einem Feiertag in seinem Büro besucht, habe ihm die Sachen vorgelegt und er hat sie dann bewertet. Und er hat dann gesagt, gleich von Anfang an, er war auch mal Finanzbeamter und die Sache wäre eine, der er nachgehen würde als Finanzbeamter, wenn er das noch wäre. Also er hat wörtlich gesagt, das stinkt zum Himmel. Also das war dann eine Bestätigung von fachlicher Seite, dass da Dinge nicht stimmen. Und dann war er auch noch beim ASB selbst zugange, also er kannte sich auch im Ehrenamt aus. Und das war eigentlich dahingehend ein sehr guter erster Anlaufpunkt, dass er halt in vielerlei Hinsicht gute Hinweise hatte. Und er hatte nirgendwo da, will ich sagen, Aktien im Keller oder es war keine Konkurrenzsituation, dass eine üble Nachrede ist oder sowas. Also durchaus war er jemand, den ich als neutrale Instanz bezeichnen würde. Und das war ein Rechercheansatz. Und weitere folgen da dann. Man spricht mit weiteren Experten, man bemüht auch den eigenen Anwalt, was geht presserechtlich und was nicht. Der war von Anfang an im Boot, der Professor Russ.
Also Sie suchen sich dann Gesprächspartner, die Ihnen etwas dazu sagen könnten und werden fündig. Ist der Fall so gewesen, dass Sie auch Informationen bekommen haben aus dem Kreis der AWO vielleicht, den der Geduldsfaden gerissen war?
Es ist ziemlich schnell, hat sich das dann, wie gesagt, es gab eine Entwicklung mit den ersten Berichten und auch den Kommentaren war offensichtlich, haben Leute Vertrauen gefasst. Also das ist anscheinend auch was, was man immer wieder bemerken kann, dass Menschen merken, die schon lange vielleicht was mit sich rumtragen oder die unzufrieden sind mit dem System, dass die aber erst Vertrauen schöpfen müssen und vielleicht eine Berichterstattung als seriös oder als man lässt sich nicht einschüchtern jetzt von den ersten Abwehrversuchen oder der ersten Gegenwehr, die am Anfang noch freundlich bestimmt war und immer dann, will ich sagen, härter wurde. Also es war, gab dann bald gleich andere Bandagen, kommen wir vielleicht noch dazu, wo wir gleich mit juristischen Schritten dann bedroht wurden und auch nur noch über Medienanwälte kommunizieren. Das alles hat sowas von wirklich zum Himmel gestunken, dass wir merken, also wir haben da wirklich mitten reingestochen. Und unser Anwalt hat auch gesagt, es ist ein Sumpf, wenn man da einen Finger reinsteckt, dann ist man bis zum Arm drin.
Zu welchem Zeitpunkt war Ihnen das klar, dass Sie einen ganz, ganz dicken Fisch an der Angel haben?
Ziemlich schnell dann. Also es war ziemlich schnell klar. Noch immer kam interessanterweise auf Daniel Gräbers Bericht in Frankfurt nichts von der Frankfurter Seite. Also die anderen Kollegen bei den anderen Frankfurter Medien haben das Thema irgendwie nicht aufgegriffen. Es hat mich gewundert, weil es eigentlich auch für Frankfurt durch die Verbindung mit dem Oberbürgermeister Feldmann, die ja schon da war, aber sie war halt noch nicht so offensichtlich, wie dann als Wiedergräber und Siefert die Frau Feldmann mit ins Gespräch brachten. Dann erst sind die Frankfurter Kollegen draufgesprungen. Und wir in Wiesbaden haben halt vor allem den Wiesbadener Strang verfolgt, mit jedem Artikel, der Gegenwehr, sofortige Reaktionen, sofortige Gegendarstellungsversuche, Unterlassungserklärungen, Abmahnungen, rechtliche Schritte, Beschimpfungen. Also wenn das kommt, aber es bewirkte eigentlich das Gegenteil. Also wir wissen ja dann, müssen eigentlich richtig sein, weil wenn sowas kommt, es gab ja keine Sachargumente.
Haben Sie im Nachhinein sich nochmal überlegt oder rekapituliert, in welchem Dickicht von Verschleierungen und Falschinformationen und Lügen und Behinderungen Sie sich bewegt haben?
Im Nachhinein rekapituliert. Ja, also es war der Versuch, es wird auch bei den kommunalpolitischen Ereignissen, die ja zeitlich vorher waren oder sich teilweise überlappten, es gibt immer diese erste Ebene, die nach außen gezeigt wird, so eine öffentliche. Das war jetzt im Fall der AWO, wer sind die Gutmenschen? Frau Richter wird auch immer zitiert, das Ganze gelten die Außendarstellung. Es gab ja nichts für interne Verbesserungsmaßnahmen. Die Mitarbeiter, die im operativen Geschäft, die normalen Mitarbeiter, die keine Günstlinge waren, die wurden knapp gehalten. Also sie wurden zwar nach Tarif bezahlt, das stimmt. Aber wenn die zum Beispiel Vorschläge hatten zum Verbesserung der Arbeitsabläufe, die ein klein bisschen Geld kosteten, wenn es nur für 1.000 Euro ein Regal war für ein zweites Wäschelager im Altenheim, damit man die Wege verkürzt, war nie Geld da und die Leute wurden sogar sofort gemobbt. Und dann hieß es von den direkten Vorgesetzten, die waren ja auch schon Aufpasser, also noch nicht die Geschäftsführung, aber die waren vorauseilende Aufpasser und die haben schon gesagt, ihr wisst gar nicht, was er da lostretet. Während die Günstlinge aus vollen Händen sozusagen bedacht wurden.
Der Fall AWO ist hochkomplex, das kann man sagen. Wir können hier aus Zeitgründen nicht ins Detail gehen. Deshalb kurz gefasst, was war das Wichtigste, das Sie haben aufdecken können? Können Sie das ganz kurz fassen?
Das Selbstbereicherungskartell. Also, dass da verschiedene Familienclans drin hängen, nicht nur die oberste Ebene, auch welche drunter, aber ein Selbstbereicherungskartell und im Prinzip auch eine Lebenslüge, würde ich sagen. Weil man nach vorne irgendwas ganz anderes gezeigt hat. Man hat sich als die linken Sozialisten ausgegeben, sogar früher mit heftigen Ausschlägen in Richtung ja ganz links, Falken und so weiter. Und eigentlich hat man ja ein unglaublich bourgeoises Leben sich erlaubt, und zwar auf Kosten der Allgemeinheit, das muss man mal sagen. Das waren öffentliche Gelder.
Sie sind für Ihre Arbeit die AWO betreffend ausgezeichnet worden. Vor etwa 2,5 Jahren haben sie aber schon einmal einen Skandal aufgedeckt. Da ging es um die Machenschaften und Vorteilsnahmen einiger Kommunalpolitiker, nämlich Bernhard Lorenz, Ralf Schüler und Sven Gehrig, der seinerzeit Oberbürgermeister war. Ihre Berichterstattung hatte gravierende Folgen für die Wiesbadener Kommunalpolitik bzw. die handelnden Personen. Keiner ist mehr im Amt. Sind Sie zufrieden?
Ja, aber das war nicht intendiert. Es hat sich auch da ergeben, aber im Nachhinein muss ich sagen, also dass manche Personen nicht mehr an diesen Stellen sind, und zwar in allen drei Fällen, halte ich für die Stadt Wiesbaden für einen Segen. Das muss ich so offen sagen, und zwar auch als Bürgerin, nicht nur als Journalistin. Weil wenn man eigentlich nur eigene Interessen verfolgt, dann ist man an solchen Stellen, wo man Mandat des Volkes hat, ist man an der falschen Stelle.
Also um das auch kurz zu fassen, da geht es um eigene Interessen und Vorteilsnahme.
Ja.
Ist das richtig zusammengefasst?
Das kann man so sagen. Auch wenn sie natürlich sich selbst ein eigenes, anderes Weltbild erschaffen und sich ganz anders sehen, dass sie alles für die Allgemeinheit tun. Also gerade Herr Lorenz war ja immer wohlfeil mit den Bemerkungen, was er schon alles kostenlos für diese Stadt getan hat. Aber im Nachhinein wissen wir ja auch, dass er auch ein System aufgebaut hat. Und das war auf eine gewisse Art und Weise vergleichbar mit dem AWO-System. Auch der Günstlinge, also Nepotismus sozusagen. Er hat Leute belohnt, die loyal waren und die ihm bedingungslos folgten, aber es wurden auch Leute sanktioniert, die das nicht waren.
Das wissen wir dank Ihrer Berichterstattung im Wiesbadener Kurier. Und nochmal zur AWO. Sie haben so viel Material recherchiert und gesammelt, dass Sie vermutlich ein Buch über das Thema AWO schreiben könnten. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie mehr wissen wollen, empfehle ich den Podcast des Wiesbadener Kurier, Folge 39 und 40 mit Birgit Emnet. Wenn Sie den gehört haben, sind Sie bestens im Detail informiert. Und wir unterhalten uns gleich über investigativen Journalismus, wie man dazu kommt und wie man ihn betreiben kann. Zuvor aber etwas Zeit zum Durchatmen mit einem Song von Fatoumata Diawara, einer Sängerin aus Mali, die von Frau Emnet sehr geschätzt wird. Nterini heißt der Titel, Meine Liebe ist weggegangen. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und unser Gast heute ist die Journalistin Birgit Emnet. Wir möchten gerne etwas Persönliches von Ihnen erfahren. Frau Emnet, was wollten Sie denn mal werden, als Sie klein waren? Hatten Sie schon früher eine Forschermentalität?
Ich wollte in der Tat Archäologin werden. Also dahingehend auch ein bisschen...
Schon früh war es Ausgraben.
Ja, was Ausgraben. Und zwar speziell Ägyptologin, weil mich die Geschichte vom Tal der Könige so fasziniert hat und dem Ausgraben des Grabes des Tutanchamun durch den Lord Carnarvon, und als Kind habe ich das faszinierend gefunden, dass man da tatsächlich sowas entdecken kann. Das stimmt, aber in der Oberstufe kam ich dann schon eher auf die Idee, Richtung Journalismus zu gehen.
Und gab es da einen Auslöser?
Ja, ein Klassenkamerad, wir waren alle noch nicht so richtig, längst nicht schlüssig, und der sagte auf einmal völlig unvermittelt, ich glaube, ich werde mal Journalist. Und dann hatte ich mir überlegt, na, du schreibst gern und so die schönen geistigen Fächer und Geschichte und politische Gemeinschaftskunde und Deutsch, das sind so die favorite Fächer, also Journalistin wäre auch was. Das Witzige war, er ging dann zum Finanzamt und ich wurde Journalistin.
Und was waren dann die ersten Themen, mit denen Sie sich dann befasst haben? Und haben Sie da schon was ausgegraben oder wie war das?
Naja, ausgegraben, alle Journalisten stoßen immer wieder an Themen. Die Frage ist, ob sie die Zeit haben, manchmal auch, um weiterzugehen und so tief zu wühlen sozusagen, und auch, wie sich Dinge entwickeln und wie auch die Gegenüber dann reagieren. Diese beiden großen Fälle, die jetzt auch am Ende meines Berufslebens sozusagen auf mich zukamen, das war ja auch Aktion und Reaktion. Wie haben die auf die jeweiligen Gegenüber, wie haben die reagiert auf die Artikel? Und im Fall jetzt der Kommunalpolitik Lorenz, das war ja schon ein altbekannter Streiter in dieser Stadt. Das war ein lange entstandenes Verhältnis, ein berufliches, und da hat man schon geahnt, wenn das jetzt in die Richtung geht, dann ist was dran. Und ja, also die ersten Berichte, also es gab immer wieder Dinge, ich war ja ja, erstmal im Untertaunus und da gab es auch schon damals mit dem Niedernhausener Bürgermeister, der unbedingt ein Baugebiet durchdrücken wollte, gab es auch schon Scharmützel.
Und war das gleich schon, als Sie angefangen haben,
ja, als Ihre ich journalistische Arbeit? Ja, nachdem ich ein Volontariat gemacht hatte, war ich dann in der Untertaunus-Bezirksredaktion beim Kurier.
Und da sind Sie schon auf die Spur gekommen?
Ja, aber ja, im Rahmen. Wobei, er wurde dann tatsächlich auch nicht wiedergewählt. Also diese Berichterstattung hat auch in die Richtung eventuell was beigetragen, aber zum Teil ist es halt auch... die Bürger machen sich ja auch eine Meinung vom Wirken von jemand und manchmal geben wir dem ja auch nur Ausdruck oder also ist nicht alles jetzt von uns immer recherchiert, aber also es ist immer ein Zusammenwirken von ganz vielen Faktoren. In Wiesbaden waren auch schon immer wieder Themen, also ob das jetzt in meinem Spezialgebiet kann ich fast sagen, obwohl man eigentlich alles können muss als Lokaljournalistin. Das war eher Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr und da gab es natürlich auch immer mal irgendwelche Geschichten um Bauprojekte und Investoren, die besonders gewieft waren und ihre Vorstellungen bei bestimmten Politikern vielleicht besser durchsetzen konnten als andere oder auch in Sozialpolitik Konflikte Vermieter und Mieter. Wenn zum Beispiel Wohnungen umgewandelt oder Häuser umgewandelt werden sollen und die Mieter rausgemobbt wurden oder quasi die Häuser entmietet wurden, auch da waren immer mal wieder so Geschichten, die vielleicht in die Richtung gehen. Also größere Sachen waren vielleicht die Straßenreinigungssatzung unseres Bürgermeisters, die vom Volk nicht geliebt wurde oder von wichtigen Teilen des Volkes, die nicht ankamen. War ein größeres Thema, die ist tatsächlich dann auch geändert worden, aber auch natürlich nicht allein, weil wir Bericht erstattet haben, sondern weil es eine Bürgerinitiative gab, die sich eingebracht hat und die sehr viel Arbeit reingesteckt hat, auch diese Satzung im Sinn von ja, der Allgemeinheit, würde ich sagen, zu ändern. Das war was und auch noch eine Geschichte, die man nicht unerwähnt lassen sollte, war das berühmte Müllheizkraftwerk, das jetzt in Wiesbaden entsteht. Und wo wir allerdings zu spät quasi darauf kamen oder eigentlich zu spät die Infos durchsickerten, wie eigentlich der Verlauf war. Und es war eine offensichtlich von langer Hand eingefädelte Geschichte, die am Stadtparlament vorbeiging. Das wurde sogar von der Kommunalaufsicht dann bestätigt, dass das Stadtparlament hier ein Mitspracherecht haben sollte. Es wurde aber durch ein paar Stränge, die hintenrum gezogen wurden, wurde das ausgehebelt. Und jetzt kriegen wir ein Müllheizkraftwerk. Das Stadtparlament hat beschlossen, dass sowas nicht wieder vorkommen soll. Also hoffen wir auf die Zukunft.
Sie werden sich das genau angucken.
Ja.
Frau Emnet, wenn ein Berufsanfänger fragt, wie man investigativer Journalist wird und welche Voraussetzungen dafür notwendig sind, was sagen Sie ihm oder ihr? Welche Eigenschaften muss man haben?
Ja, also ich glaube schon, dass der Faktor Erfahrung hilft. Also jetzt in meinem Fall, also wenn man sagt, eine kritische Einstellung und keine, auf keinen Fall eine zu große Nähe zur Politik oder anderen Entscheidungsträger zu haben, egal wie die Sympathien sind, die man persönlich hegt. Also das sollte man vermeiden. Also diese gewisse feuchtfröhliche Runden und Dudes-Verhältnisse, die sind nicht unbedingt gerade gut, finde ich, in unserem Job. Egal, man kann sie auch mit Politikern gut verstehen, aber man sollte trotzdem eine gewisse professionelle Distanz wahren, das ist das eine. Aber ich glaube, dass ganz oft auch Erfahrung mitspielt, weil man schon in ähnliche Situationen kam oder mit ähnlichen Themen oder Strukturen zu tun hatte.
Ja, aber Junge haben ja noch keine Erfahrung.
Ja.
Ja, ja. Die wollen ja auch nicht entmutigt werden.
Nee, ganz klar. Also ich fing ja auch mal irgendwann mal an. Oder?
Also welche Eigenschaften?
Nachfragen und vor allem sich nicht alles präsentieren. Die Wiesbadener Politik hat es immer noch, jetzt haben wir wieder jüngere Fälle, wie das Event auf dem Mauritiusplatz oder eine Kita in der Helmholtzstraße, die kritisch zu hinterfragen sind. Weil da wird vorne rum werden, also es gibt immer so diese Ebene, die vorgezeigt wird, die also fast PR-mäßig in den Sitzungsvorlagen erscheint, wo ganz klar ist, warum es unbedingt in die Richtung gehen muss, die geplant ist. Aber es wird nicht die Ebene, die dahinter steckt, gezeigt. Und da ist es halt wichtig, dass man vielleicht versucht, mal nachzufragen. Man sollte vielleicht auch ein Netzwerk haben mit Politikern der anderen Parteien, auch der, gerade der Opposition, obwohl die natürlich auch politische Intentionen haben. Man muss es dann schon abwägen. Also möglichst viele Informationen sammeln, sich ein Meinungsbild machen.
Und man muss hartnäckig sein.
Das auch. Und Rückgrat haben.
Und geduldig sein.
Geduldig sein, ja.
Und was rausfinden wollen. Also eine starke Motivation, etwas herausfinden zu wollen, das nehme ich an, ist unabdingbar.
Ja, also ja. Archäologisches Gespür.
Ja, ganz wichtig. Unterstützung muss man haben. Von wem muss die kommen?
Also die Unterstützung im eigenen Haus ist immer schon und gerade jetzt in den letzten Skandalen wirklich gut. Also das vorbildlich, würde ich sagen. Also wir wurden jetzt gerade diesen Skandalen, wo wir in beiden juristisch angegangen wurden, war es nie eine Frage, sowohl für den Verlag, also die Geschäftsführung, als auch für die Chefredaktion, dass wir da irgendwie einknicken, wenn wir Gegenwind bekommen. Also wir müssen natürlich gute Ergebnisse vorlegen. Also das muss plausibel sein. Deshalb sage ich ja, die Recherche kommt zuerst. Also man muss schon ein Meinungsbild haben. Also eine gute Recherche ersetzt nichts. Informanten erzählen einem was, die können irgendeine Absicht haben. Ich habe schon mal lapidar gesagt, es wurde mir ein bisschen übel genommen, die Absicht oder das Motiv ist mir egal, wenn die Fakten stimmen. Aber letztendlich ist es so, auch jemand, der üble Nachrede machen will, wenn der Fakten bringt, die einer Verifizierung standhalten, dann ist es eigentlich egal. Also man muss aber die Fakten verifizieren. Also man muss nicht jemand einfach blauäugig alles glauben, was jemand vorträgt. Das ist eine Voraussetzung, ist das zu filtern und sich ein Meinungsbild zu machen und halt die Recherche ist das A und O. Und der Verlag steht, wenn man dann die Ergebnisse präsentiert, also ich weiß noch, der Herr Schröder, als ich diese ersten AWO-Erkenntnisse mit diesem Steuerrechtler hatte und habe ich ihm die vorgetragen und dann hat er gesagt, ja, das machen wir, egal was kommt.
Wer als investigativer Journalist arbeitet, muss mit Widerständen rechnen. Darüber unterhalten wir uns gleich nach der Musik. Tony Childs singt Don't Walk Away. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde. Unser Thema ist heute Pressefreiheit und investigativer Journalismus. Frau Emnet, was erschwert einem investigativen Journalisten die Arbeit?
Mittlerweile muss ich sagen, es ist schwieriger geworden, an Informationen von offiziellen Stellen zu kommen. Nicht per se, weil offizielle Stellen müssen ja, wir haben ja ein Auskunftsersuchungsrecht und die müssen antworten. Aber das geht alles heutzutage natürlich nur noch schriftlich, nur noch über, ich sage jetzt mal, wenn man die Stadtverwaltung nimmt, über die Dezernenten. Früher hat man mal bei irgendeinem Sachthema mal den Amtsleiter oder sogar einen Sachgebietsleiter anrufen können und das am Telefon kurz. Aber heute wird alles eigentlich von oben runter kontrolliert. Da ist so ein O-Ton, mal jemanden zu erwischen, nicht so einfach. Aber das ist jetzt gang und gäbe und ist auch okay. Andererseits Vorteil, man hat die Sachen dann schriftlich und kann niemand behaupten, man hätte was aus dem Zusammenhang gerissen. Was richtig mittlerweile kommt, ist juristische Gegenwehr, also gerade bei den beiden Skandalen. Wir wurden in beiden Fällen mit rechtlichen Schritten konfrontiert und von der Gegenseite verklagt auf Unterlassung, Medienanwälte, die richtig spezialisiert sind, Journalisten einzuschüchtern. Das ist dann schon so, man muss dann die Anfragen an die eigentlichen, jetzt im Fall der AWO, an die AWO-Geschäftsführung, die liefen über die Medienanwälte, die uns bei der Antwort gleich mal mit beschimpften, dass wir ja schon aufgrund der Fragen suggerieren würden, dass wir jetzt tendenziös berichten wollen. Also alles, was eine kritische Frage war, war sowieso schon gleich tendenziöse Berichterstattung. und uns halt eine Drohkulisse aufbauen. Das ist massiv geworden. Also da ist einiges härter geworden. Das sind wirklich härtere Bandagen geworden. Und es geht fast nichts mehr in der Richtung. Wenn es richtig investigativ wird und noch schwierig wird und hart wird, dann geht nichts mehr ohne unseren Hausanwalt oder unseren Medien, unseren Presserechter, den Professor Russ. Zum Glück ein hervorragender Anwalt, der uns da den Rücken stärkt und auch rechtzeitig auf Fallen oder auf Missverständnis oder irgend sowas hinweist oder auf Einfalltore, dass dann dagegen geklagt werden könnte. Was ist eine Tatsachenberichterstattung? Was ist eine Verdachtsberichterstattung? Haben wir das genügend recherchiert? Haben wir die Gegenseite befragt? Und diese Schritte muss man natürlich gehen, aber das gehört eigentlich auch schon zur Journalistik.
Ja, aber das ist sehr tückisch. Ja. Da kann man sich sehr leicht vertun und Leser wissen das ja nicht. Selbst wenn ein gut recherchierter Bericht wasserdicht ist, kann es ja Fallstricke geben. Die sind so subtil, das merken Sie gar nicht als Journalistin, weil das nicht Ihr Fach ist. Also deswegen vor Veröffentlichung immer Anwalt. Und der Medienrechtler und Anwalt des Wiesbadener Kurier, den Sie eben genannt haben, Christian Russ, hat erschreckende Fakten zur Rechtsprechung mitgeteilt, die zunehmend das Persönlichkeitsrecht über das Presserecht und das Recht auf freie Meinungsäußerung stellt. Also das hat mich schockiert, muss ich sagen, in dieser Klarheit, wie er das formuliert hat. Wie bedroht ist man also als Journalist, der seine Arbeit machen will?
Ja, das ist in der Tat eine Tendenz. Das hat Professor Russ vor kurzem in der DJV-Veranstaltung auch ausführlich an Beispielen erläutert. Der Schutz der Persönlichkeit ist natürlich auch ein hohes Gut, aber auch die Pressefreiheit ist ein hohes Gut und die Meinungsfreiheit und Informationsfreiheit nach Artikel 5 Grundgesetz. Also wie sollen wir denn noch informieren können, wenn wir von vornherein gleich wissen, wenn die Leute vor Gerichte ziehen, können sie uns einschüchtern oder gar Veröffentlichungen verhindern. Und da gibt es natürlich kleine Verlage, die auch die Kosten schrecken. Und selbst wenn man gute Aussichten hat, ist es ja immer ein unglaublicher Aufwand. Gerade meine Co-Kollegen Olaf Sträubig und die Co-Preisträger des Wächterpreises, die haben sehr viel mit diesen ganzen juristischen Begleitmusik zu tun gehabt. Die haben diese ganzen Abmahnungen, Unterlassungserklärungen, alles auf den Tisch gekriegt und mussten die beantworten, mussten zusammen Anwalt da, haben sie mir auch dankenswerterweise wirklich den Rücken freigehalten. Ich habe das nur zum Teil mitgekriegt, dass ich da halt direkt Stellung beziehen musste, wie was entstanden ist. Das ist alles sehr aufwendig. Aber es gibt ja auch noch andere Gegenwehr, die ja gemacht wird von den jeweiligen Seiten. Also es gibt bezahlte sogenannte Internetportale, die sich mit Journalisten, angeblichen Journalisten, von denen geführt werden, die bezahlte Gegenkampagnen machen gegen uns, die zum Teil überhaupt keinen Faktencheck standhalten würden. Aber das sind wirklich bezahlte Nicht-Journalisten, die versuchen, uns an Karren zu fahren sozusagen, uns zu beschimpfen, ohne irgendeinen journalistischen Standard einzuhalten, müssen auch nichts beweisen. Und damit die erreichen viele Follower, die haben hohe Klickzahlen. Ja, das ist schon ein Gegenwind.
Also das heißt, sie werden dann unglaubwürdig gemacht. Also das kann die Folge sein.
Es ist der Versuch zumindest.
Ja. Nochmal gerade zurück zu dem anwaltlichen Beistand. Sie sind ja mittlerweile freie Mitarbeiterin. Ja. Sie haben Ihr Arbeitsleben beim Kurier ja beendet, aber machen frei weiter und sind frei, sich auch die Zeit zu nehmen. Denn das braucht ja auch alles sehr lange Zeit, solche Recherche zu machen. Also Sie haben diesen Beistand, diesen juristischen. Und andere freie Mitarbeiter, die das vielleicht nicht haben, die können sich das doch gar nicht leisten.
Bei uns schon.
Ja,
also in der Verlagsgruppe Rhein-Main sind die freien Mitarbeiter
ja, alle auch. Wunderbar. Ja, wunderbar. Glückwunsch an die Verlagsgruppe Rhein-Main. Gott sei Dank, dass man sich da leistet. Aber nicht jeder freie Mitarbeiter in der Republik kann sicher sein, dass er da Rückhalt hat. Ich kenne einen Fall, also von Petra Reski, die über Mafia berichtet hat. Also die hat sehr, sehr traurige Erfahrungen gemacht, ohne jetzt da ins Detail zu gehen. Die hat keinen Rückhalt bekommen von ihrer Zeitung. Und das ruiniert ja einen Menschen.
Ja, klar. Also ja,
das
wie
muss
gesagt,
man, das muss
also,
man auch mal sagen, was die Angelegenheit so erschwert insgesamt.
Also ich bin auch da dankbar, dass das so ist. Also ansonsten könnte man das nicht machen. Weil gerade Herr Lorenz hat ja gleich von vornherein angekündigt, dass er uns auf Schadensersatz verklagen wird, dass er natürlich alle Gerichtsstreitigkeiten gegen den Verlag gewinnen wird und hat parallel zum Verlag auch mich persönlich verklagt. Also das ist eigentlich ungewöhnlich, aber es ist ein Mittel der Einschüchterung.
Und wie ist es ausgegangen?
Der Verlag vertritt mich mit und das ist genau das, was Sie sagen, trotz anwaltlicher Begleitung können Kleinigkeiten vielleicht doch durchgehen. Und er hat an zwei Textstellen und leider einer Überschrift Recht bekommen. Aber der Rest, also die ganzen Behauptungen des Ursprungsartikels in dem Fall Lorenz jetzt, wo es drum ging, hat er Geld bekommen von Herrn Schüler oder sowas oder nicht? Oder für was, war leider die Überschrift. Also das war eine kleine Stolperfalle.
Und die Überschrift für was, das war dann eine Behauptung?
Ja, das war eine Tatsachenbehauptung.
Und?
Das hätte so nicht
dastehen. Das hätte wie heißen müssen?
Bekam er. Also ich sage es mal ins Unreine, bekam er etwas, also bekam er was. Weil dann weiß man ja gar nicht, stimmt das jetzt, was die Prokuristin ausgesagt hat? Oder stimmt es nicht? Wir können es ja nicht beweisen, wir haben ja keinen.
Eine schöne Frage, aber keine Behauptung. Also
keine
so,
Behauptung.
Fein sind die Unterschiede.
Aber wenn man wofür bekam, er setzt man ja voraus, dass er was bekam. Ja. Und das war leider unglücklich gelaufen.
Ja.
Ist auch nicht von mir verursacht worden, aber so war es halt. Und das war ein kleines Einfallstor. Noch zwei Textstellen waren kritisiert worden, aber der Rest der ganzen Berichterstattung, der hat Bestand. Also wir haben, würde ich sagen, zu 80% oder 90% gewonnen.
Der Lohn für Arbeit und Mühsal ist dann die positive Resonanz von Lesern, die dankbar für die Aufklärung sind. Eine solche haben Sie reichlich bekommen, nehme ich an.
Ja, also das, die Resonanz war auf beide Berichte, also Berichtskomplexe außerordentlich, sowohl was Leserbriefe betrifft, als auch was das heutzutage die Messlatte ist, die Klicks bei den Online-Artikeln, und die sind dann immer sehr hoch. Und bei der AWO hat man sogar festgestellt, dass auch die ganzen Hintergrundsachen, die ja zum Teil sehr komplex sind, wo man denkt, es können die Leute vielleicht in den Verästelungen schon gar nicht mehr interessieren. Das Gegenteil ist der Fall. Also die Leute gutieren das, also unsere Leser, Leser muss man bei uns sagen, auch beim Podcast, auch die Hörer. Also das wird große Resonanz, auch sogar auf der Gast, kann man sagen, beim Weinfest, wenn es mal wieder stattfindet oder so, gibt es immer wieder Leute, die was sagen dazu und sagen, ja, habt ihr gut gemacht. Das ist einfach schön, also nicht, dass man es jetzt erwartet, aber es ist einfach toll. Also schöne Anerkennung, und dass wir noch einen Preis kriegen, also das war natürlich die Kirsche auf der Torte.
Kurzes Intermezzo. Durch die Oscar-Nominierung der Sängerin Andra Day, die im Film United States gegen Billie Holiday die legendäre Jazzsängerin spielt, ist einer von Holidays Songs von 1939 wieder aktuell geworden. Sie thematisierte darin die Lynchmorde an Afroamerikanern und wurde mit ihm weltberühmt. Strange Fruit. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und der Wächterpreisträgerin Birgit Emnet. Um auf die Anfangsbemerkung in dieser Sendung zurückzukommen, beziehungsweise auf den Bericht der Reporter ohne Grenzen, der listet auf, wie es um die Pressefreiheit in der Welt steht, inklusive Deutschland. Und das führt zu der Frage, wie hält es die Region, in der wir uns hier befinden, mit der Pressefreiheit? Was ist Ihnen dazu bekannt?
Also wir haben nicht in der Region bei den hiesigen Querdenker-Demos, das war ja in diesem Jahr der Anlass, warum die Herabstufung war von gut auf zufriedenstellend und von Rang 11 auf 13, was unser gesamtes Land betrifft. Wir haben ja jetzt nicht diese, also zumindest nicht in diesem Maß, dass es so im Fernsehen berichtet wird, die Übergriffe auf Journalisten, wie sie in Leipzig oder Stuttgart passierten. Aber ja, Journalisten generell, also wir sind sowieso in der, glaube ich, auf der Statusrangliste nicht ganz oben wie Ärzte oder Rettungssanitäter oder andere seriöse Berufe, das nicht. Aber ich hoffe, dass die Glaubwürdigkeit steigt mit Dingen, die dann am Ende auch zutreffen, mit Berichterstattung. Andererseits ist die Nachfrage nach Medienprodukten, also nach seriösen Medienprodukten, sage ich mal, jetzt gerade in dieser Pandemiezeit so gestiegen. Also die Nachfrage steigt ohne Ende. Deshalb würde ich sagen, es gibt auch wieder eine Aufwertung des Journalismus, wenn sie dann auch im Netz zu Bezahlmodellen führt, dass auch meine Kollegen, die jetzt noch im aktiven Leben stehen, auch genügend wirtschaftlichen Rückhalt bekommen, wäre das ganz schön. Also wie es in der Region steht, ich glaube, wir kämpfen überall mit den gleichen schlechter werdenden Bedingungen, die ich vorhin schon mal angerissen habe, dass man halt mühsam Informationen nur bekommt. Ganz oft ziehen sich Ämter oder offizielle Stellen auch auf laufende Verfahren. Das ist ja wahr, ne? Aber man nimmt das immer zum Anlass. Oder hier greift der Datenschutz, also Auskünfte über Personen, handelnde Personen gibt es da nicht, da wird der Datenschutz vorgeschoben. Ja, das ist klar, da kann man schlecht was dagegen sagen, aber Gegenwind juristischer Art, würde ich sagen, das ist der härteste.
Was steht der Pressefreiheit noch im Weg? Das heißt, was bedroht sie? Was können Sie uns sagen über subtilen Druck, wie etwa Verhinderung von Berichten durch Entzug von Anzeigen?
Es gibt einen nicht ganz subtilen Druck, das ist wie erwähnt der juristische, dass gegen uns massiv vorgegangen wird. Es gibt Vorstufen, gerade beim kommunalpolitischen Skandal in Wiesbaden oder Affäre gab es Schreiben von betroffenen Personen an die Geschäftsführung, an die Chefredaktion, um der Berichterstattung Einhalt zu gebieten. Die allerdings, wie gesagt, ich bin stolz auf den Verlag, zum kalten Schulterzucken führten bei den jeweils Angeschriebenen. Also die haben das schon unserer Bewertung, unserer Recherche überlassen. Also es wurde tatsächlich dann wieder zurückgegeben, das Thema an uns selbst, an die Rechercheure auf die operative Ebene. Sie haben uns vertraut und das ist natürlich ein guter Rückhalt. Also subtiler Druck durch Anzeigenentzug, da gab es tatsächlich bei der Straßenreinigungssatzung ein Gespräch mit einem Chef einer in Wiesbaden sehr bekannten Kommunikationsagentur, die auch Schlagzeilen machte. Und der hat beim Gespräch mitsamt dem Pressesprecher von SW hat er zwischendurch um die Straßenreinigungssatzung mir auch in diesem informellen Gespräch schmackhaft zu machen, hat er auch zwischendurch die Anzeigen blitzen lassen. Und diese Anzeigen schalten wir in ihrem Blatt. Als er das gesagt hat, habe ich gesagt, ich bin nicht die Anzeigenabteilung, ich bin die Redaktion. Das interessiert mich jetzt im Moment mal redaktionell gar nicht. So, was passierte, als die Berichterstattung dann zu kritisch wurde, weil die Straßenreinigungssatzung eben Mängel hatte und große Mängel, viele Bürger waren empört drüber, wurde die Anzeigenserie gestoppt. Das war die Reaktion.
Aha.
Ja, aha. Aber es hat trotzdem nichts genutzt, das zu zeigen.
Und Sie sind ja mit Kollegen im Austausch, die ähnliche Probleme haben wie Sie, nämlich von anderen Zeitungen und so weiter. Sind Ihnen da Fälle bekannt, wie subtiler Druck ausgeübt wird?
Ich glaube, es ist bei allen Zeitungen schon ähnlich. Also kleinere Verlage knicken da vielleicht auch ein. Also ich habe im Verlauf gerade der AWO-Recherche, halt hatten wir so ein kleines Netzwerk auch, also mit wie gesagt, dem Autor des allerersten Artikels, dem Daniel Gräber der Frankfurter Neuen Presse und auch dem Volker Siefert vom HR. Und die haben mehr die Frankfurter Schiene und ich die Wiesbadener. Wir haben aber auch uns ein bisschen in Kenntnis gesetzt. Es hat niemand dem anderen den Knochen weggenommen. Also wenn jemand was ausgegraben hat, aber dennoch blieben wir im Austausch. Und manchmal haben wir uns auch Unterlagen, die wir schon ausgewertet haben, auch zugespielt oder so. Also das war ein ganz gutes Netzwerk. Und die haben auch berichtet von Angriffen. Also aber tatsächlich in erster Linie juristischer Art, so dass wir physisch in irgendeiner Weise bedroht wurden, habe ich immer wieder gehört, dass Leute fragen, hast du nicht Angst, wenn du so an diesen Themen bist? Aber ich habe da überhaupt keine Angst, muss ich sagen. Also wenn man da anfangen würde, hinter jedem Baum irgendwie jemanden zu vermuten, dann müsste man aufhören. Also ich denke, wir sind juristisch werden wir angegriffen. Das ist ganz gut, dass der Verlag da steht wie eine Eins und das ist die Hauptsache.
Gibt es Situationen, in denen ein Journalist an seine Grenzen kommt und sich Selbstzensur verordnet?
Die berühmte Schere im Kopf.
Ja.
Das ist sogenannte, sozusagen die innere Zensur. Ja,
das ist die blödeste.
So richtig, es kann sein, dass man von vornherein vielleicht weiß, in welche Richtung man jetzt gar nicht gehen dürfte, aber mir fällt gar nichts Konkretes ein. Also, eher wenn Leute, also gerade bei der AWO-Berichterstattung weiß ich noch, war glaube ich sogar im ersten Artikel, hatte ich noch einen Namen einer Wiesbadenerin, die mit auf dieser berühmten Israel-Reise war und eine Kollegin hat zu mir gesagt, also diese Frau, die überhaupt keine führende Rolle hatte und nichts, die wäre krank gewesen oder sowas oder hätte auch sowieso irgendwelche Probleme. Wir müssen das nicht auch noch anprangern und das habe ich gesehen und habe sie auch rausgelassen. Sie war auch nicht maßgeblich. Es wäre zwar natürlich für die Authentizität, wer war alles mit dabei. Die war ja auch Stadtverordnete vorher mal gewesen, aber zu dem Zeitpunkt wohl nicht mehr. Ja, dann habe ich das rausgelassen, aber ist das jetzt eine Schere oder
nein.
Aufgrund von guten Argumenten, man muss nicht alles anprangern. Mhm. Wir wissen bei der AWO auch ein paar pikante Details, die bringen wir so auch nicht. Also das hat tatsächlich jede Facette dieser Skandal, die haben wir bis jetzt nicht gebracht und das muss auch nicht sein.
Also wenn man hört, dass Sie das sagen zum Thema Schere im Kopf oder Selbstzensur, dass Sie nichts Ärgeres erlebt haben, dann kann man ja sehr zufrieden sein. Das nehmen wir sehr gerne zur Kenntnis. Liebe Frau Emnet, das war's für heute. Ich danke Ihnen sehr herzlich fürs Kommen und für alle Einsichten in Ihre Arbeit, die Sie uns heute gegeben haben. Birgit Emnet, vielen Dank.
Gerne.
Das Gespräch können Sie nachhören auf der Homepage der Blauen Stunde unter wiesbadener-kulturgespräche.de. Und hier noch eine Information. Wer sich für investigativen Journalismus interessiert und genaueres über die zähe und mühevolle Arbeit der Journalisten erfahren möchte, der kann sich einen Film ansehen. Das diesjährige DocFest München hat letzte Woche mit dem Dokumentarfilm von Daniel Sager Hinter den Schlagzeilen eröffnet. Darin werden zwei Journalisten der Investigativredaktion der Süddeutschen Zeitung über einen längeren Zeitraum begleitet. Demnächst im Kino. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak mit einem Lied einer wunderbaren Sängerin, die vor kurzem gestorben ist, Milva. In Deutschland war die Italienerin bekannt und beliebt, nicht zuletzt durch ihre Songs von Bertolt Brecht. Bei uns singt sie ein Stück, das Mikis Theodorakis komponiert hat, Sogno di Libertà, Milva.